Ein drittes Kriterium. Sagen wir, die Schrift ist der Maßstab, dann heißt das auch, nicht ich bin der Maßstab. Das heißt, auch nicht meine Erfahrung ist der Maßstab, sondern Gott selbst, der zu meinem Ohr, zu meinem Denksinn spricht. Römer 10, Vers 17. Das Glauben kommt über das Wort Gottes. Das heißt, in der Begegnung mit dem Wort Gottes kann Glauben entstehen. Das Wort Gottes richtet sich an meinen Verstand, an meinen Kopf. Einige wenden ein, nein, an das Herz. Moment, das biblische Herz ist im Kopf und der biblische Kopf ist im Herzen. Das ist eins und dasselbe. Die Bibel kennt keine Dichotomie an dieser Stelle. Herz in der Schrift ist nicht das deutsche Herz, das mehr mit Gefühl oder Gespür zu tun hat oder mit Herzlichkeit, sondern Herz ist der ganze innere Mensch, Verstand, Gefühl, Wille, Persönlichkeit, Selbstbewusstsein. Und hier wird gedacht und das Tor, die Tür zum Kopf, zum Herzen, zum inneren Menschen. Erst, ich muss langsamer sein. Der innere Mensch, er hat also Verstand, Empfinden, Entscheidungsvermögen. Aber die Zentrale, das Pult oder das Schaltpult, die Weichenstellung liegt im Verstand. Von dort her wird der Rest dirigiert im Denken. Deshalb ist das Denken so wichtig. Menschen sind keine Roboter, sie sind keine Tiere, die ein viel größeres Maß von automatischem Verhalten eingebaut bekommen haben. Wir haben das nur zu einem kleineren Teil. Wir müssen erst Information haben, diese muss ausgewertet werden und dann muss eine Entscheidung getroffen werden für das Handeln. Wir müssen erst wissen, wo ist der Platz, wo der Fuß als nächstes hingestellt werden soll. Ich darf keine Bewegung machen, bevor ich mir Gedanken gemacht habe, wo geht's hin. So sind wir gebaut, so kommen wir auf die Welt, so hat Gott uns geschaffen. Und die Tür, die Öffnung für das Denken ist das Ohr. Und über das Ohr kommt das Wort, irgendeine Information, Auskunft von außen, welche Quelle immer auch, über das Ohr gelangt diese Information an den Verstand. Jetzt merken wir auch, warum das so bedeutungsvoll ist, wenn Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. Es geht um das Denken. Er will, dass man hört und vernimmt. Was wird hier gesagt? Sie sollen überlegen. Gott spricht den Kopf an. Gott spricht den Verstand an, nicht die Gefühle. Er kann motivieren mit den Gefühlen. Er kann operieren mit Selbstverständlichkeiten, die bei uns vorhanden sind. Aber letztlich regiert er uns über das Denken. Gott hat es gewählt, Gott hat vorgenommen, mit Menschen über Wort eine Beziehung aufzubauen. Das ist nun einmal so. Über Wörter, Sätze, Absätze und so weiter. Und deshalb, wenn Gott näher kommt zum Menschen und beginnt, unter ihm zu wohnen, bis er dann gekreuzigt wird vom Menschen, dann heißt diese Offenbarung Gottes im Fleisch Wort. Jesus beginnt also oder begegnet also Menschen mit dem Wort. Und er ist unzufrieden, wenn irgendeine andere Methode gebraucht wird. Er kann Wunder tun, um sein Wort zu bestätigen. Aber er weiß, dass die Wunder nichts an und für sich ausrichten. Wenn das Wort nicht aufgenommen wird, sind die Wunder kraftlos. Er könnte jeden Tag 3 Leute auferwecken. Das würde nichts bringen. Wenn man nicht glaubt, was er sagt, wenn man nicht hört, was er sagt, das Ohr ist also äußerst wichtig, weil das Denken so wichtig ist. Und von daher ist das Wort so wichtig. Römer Kapitel 12, Vers 2. Es soll überdacht werden, der Denksinn soll instand gesetzt werden, um zu prüfen. Er soll operationsfähig gemacht werden. Und das geschieht dadurch, dass er sich von der Welt, die gefallen ist, abwendet und sich dem Worte Gottes zuwendet, dass er sich selbst als Person Gott ausliefert, sodass er geheiligt werden kann, dass er sich auf die Barmherzigkeiten Gottes besinnt. Da beginnt Paulus. Ich rufe euch auf, Kraft der Barmherzigkeiten Gottes, von denen er ab Kapitel 1 bis Kapitel 11, wir sind jetzt in Kapitel 12, berichtet hatte oder gesprochen hatte. Wort Gottes, Christus Botschaft. Und diese Barmherzigkeit Gottes in Form von Wort, in Wort formuliert, die stellte er in den Raum. Und jetzt soll der römische Christ sich selbst Gott darbringen, seinen Leib, ihm weihen, damit der Verstand Gott zur Verfügung gestellt wird, um dann fähig zu werden, zu fragen, wie sieht das aus, wenn diese Christusbotschaft, diese Barmherzigkeiten Gottes Form annehmen in meinem Verhalten. Diese Anfangsverse sind grundsätzlich wichtig für die ganzen Kapitel ab Vers 12 bis in Kapitel 16 hinein, wo der Apostel vom Verhalten der Gläubigen spricht. Da wendet er die Lehre an, die er im Römerbrief gebracht hat. Ein Beispiel von verkehrter Denkweise. Ein führender Mann einer neueren Bewegung, das ist schon vor einigen Jahren, sagte bei einem Treffen, nachdem er seinen Bibeltext gelesen hatte, ich weiß, er wusste um die Problematik des Textes, aber er hatte ihn dennoch gelesen, ich weiß, wir werden uns über die Bedeutung dieses Abschnittes nicht einig sein. Deshalb, und er schlug die Bibel zu, erzähle ich Ihnen mein Zeugnis, und dann werden wir etwas Solides haben, wonach wir uns richten können. Es ging um die Taufe im Heiligen Geist. Kein Erlebnis bedurfte es, sondern nur einige Schriftstellen, um die Lehre dieses Mannes zu widerlegen. Ein viertes Kriterium. In Verbindung mit der Heiligen Schrift ist auch zu fragen, ist das Heil auf dem Spiel? Das Heil ist nämlich das wichtigste Thema in der Bibel. Und deshalb fragen wir noch einmal speziell nach diesem Kriterium. In Kolosser Kapitel 2 bespricht Paulus die Lehre, die an die Tür der Gemeinde Kolosse klopft und um Aufnahme bittet. Inwiefern sie Aufnahme bekommen hatte, ist nicht klar. Die Gemeinde hatte sie noch nicht als solche fest aufgenommen. Aber sie wurde angesprochen, die Gemeinde, durch diese Lehre. Sie war gehört worden. Und dort sagt Paulus etwas Entscheidendes in Kolosser 2. Vers 19. Lesen wir diese Stelle. Vielleicht müssen wir auch 18 hinzunehmen. Mal sehen. Ja, gut, dann machen wir das nachher. Danke. 18 und 19. Lasst niemanden euch den Kampfpreis absprechen, der einen selbstgewählten Weg geht, in demütiger Gesinnung und Verehrung der Engel, der sich vergebens in Dinge begibt, die er nicht gesehen hat, der aufgeblasen ist von dem Denksinn seines Fleisches und der sich nicht hält an das Haupt,
von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Sehnen sich darreicht und zusammengefügt wird und so ein Wachstum erfährt, das Gottes ist. Eine sehr zentrale Stelle. Er hält sich nicht an das Haupt. Das ist aber heilswichtig. Das Haupt ist das Heil. Und wie hält man sich an das Haupt? In der wahren Lehre. Dieser, der sich nicht hält an das Haupt, hat einen selbstgewählten Weg, eine selbstgewählte Botschaft, eine entstellte, die stimmt nicht überein mit der Botschaft, die Paulus verkündet, die hier im Kolosserbrief vertreten wird und die Jesus Christus nach Kapitel 1 sehr zentral als Botschaft hat. Also, wenn ein solcher losgelöst ist vom Haupt, dann ist er tot. Denn nur in der Verbindung mit dem Kopf hat der Leib Leben. Für Paulus ist es eine Heilsfrage. Das ist wichtig, weil es sich um das richtige Gemeindeverständnis handelt. Denn die Gemeinde besteht aus Lebenden, aus am Haupt sich Festhaltenden. Christ zu sein heißt, mit Christus, dem Haupt der Gemeinde der Erlösten, verbunden zu sein. Nur durch ihn kommt man zum Vater. Und das ist das Heil, dass man zum Vater kommt. Die Schrift ist ein Heilsbuch. In ihr geht es um Heil oder Unheil. Wahrheit ist hier eine Frage der Beziehung zum Heiland. Und über ihn, über den Heiland, zum Vater und zum Heiligen Geist ebenfalls. Deshalb fragen wir bei einer Lehre auch nach dem Verständnis des Dreieinigen und des Heilsweges zu diesem Dreieinigen. In der Schrift geht es um das Heil und im Heil geht es um den Heiland, um Christus. Aber Christus darf wiederum nicht isoliert betrachtet werden von den anderen Zweien in der Gottheit, mit denen er eins ist. Denn nur als solcher ist er Heiland. Denn es musste Gott selbst für uns sein Leben geben, der Richter selbst. Also die Sachen sind sehr stark verflochten. Wir merken also, wie verzahnt die Wahrheit ist. Es ist bei einer Bewegung darauf zu achten, auf wen die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Denn es ist die Rolle des Geistes, ihn, den Sohn Gottes, zu bezeugen und zu verherrlichen, wie Jesus ausführt in Johannes 16. Ein fünftes Kriterium: Handelt es sich um einen bleibenden Grundsatz oder um eine zeitgebundene Angelegenheit? Hier muss die Schrift natürlich erforscht werden. Sechstens, ferner fragen wir, welche Frucht gezeitigt wird. In Matthäus 7 spricht Jesus von Frucht, an den Früchten werdet ihr erkennen. In Lukas 6 ist das ebenfalls der Fall, dort sind es die Verse 43 bis 45. Und auch Jakobus 3 sagt, dass der Glaube Frucht haben muss in den Werken, in den Versen 8 bis 18, ein längerer Abschnitt dort. Es ist zu fragen beim Thema Frucht, führt diese Angelegenheit hin zur Wahrheit, hin zu Gott oder führt sie weg von der Wahrheit und Gott? Vielleicht liegt sie noch bei der Wahrheit, aber welche Tendenz hat sie? Wozu wird ein Ja gegeben? Wozu ein Nein? Baut die Sache auf? Wird das Glaubensleben gefördert oder abgebaut? Das sind Fragen, die mit der Frucht zusammenhängen. Fruchtfragen. Solche Fragen werden zum Beispiel gestellt in Römer Kapitel 14, Vers 19. Lasst uns dann also dem nachstreben, das des Friedens ist und dem, das der gegenseitigen Erbauung dient. Was ist Erbauung? Das ist ein Hinführen zur Christusähnlichkeit. Kapitel 15 im Römerbrief, Vers 2. Denn ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, das heißt zur Erbauung. So auch in 1. Korinther 10, Vers 23. Alles ist mir erlaubt, jedoch ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, jedoch baut nicht alles. Was baut oder was nützlich ist, muss natürlich auch von der Schrift definiert werden. Epheser 4, Vers 29 wäre noch eine Stelle. Epheser 4, 29. Bei der Frucht muss man allerdings bedenken, sie braucht Zeit. Sie wächst nicht über Nacht. Deshalb kann nicht bei allen Fragen von heute auf morgen schon ein Schluss gezogen werden. Wir fragen zuerst, nachdem das gesagt wird, was sagt die Person, und dann messen wir das. Das kann man schnell machen, wenigstens schneller als das andere. Das Zweite, die Frucht, die Auswirkung, die Verhaltensweise und so weiter, das braucht seine Zeit, bis wir dort einsehen können, ob es mit Echtem zu tun hat oder nicht. Siebtens, ein weiteres Kriterium. Ist die Person, mit der wir zu tun haben, mit der wir nicht eines Sinnes sind, einer Meinung, ist diese Person, mit der wir zu tun haben, kontrollierbar? Ich gebrauche das Wort kontrollierbar im deutschen Sinne, nicht im englischen. Kontrollieren heißt nämlich nicht beherrschen. Es ist erst seit einigen Jahren, dass man im Deutschen den Ausdruck hört, er hat sich selbst unter Kontrolle. Das war früher nicht so, das hätte man nie gesagt. Das hört man erst seit vielleicht 10 Jahren. Das hat sich vom Englischen übertragen. Und wir haben jetzt inzwischen im Deutschen 2 Definitionen von kontrollieren. Die eine Definition ist eine englische, übernommen. Und die andere ist eine deutsche, die eigentlich prüfen bedeutet. Etwas zu kontrollieren, einen Bau zu kontrollieren, zu prüfen. Kontrollieren heißt nämlich nicht beherrschen. Das englische Wort to control heißt zu beherrschen, nicht zu prüfen. Kontrollieren heißt im Englischen eigentlich to check. Das deutsche Kontrollieren übersetzt ins Englische hieße to check something. Also genug, was die Sprache betrifft. Ist die Person also im richtigen Sinne kontrollierbar? Lässt sie sich kontrollieren, prüfen? Erlaubt er oder erlaubt er es nicht? Nimmt die Person die Gemeinde Jesu ernst? Was meinen die anderen? Ist das ihm wichtig, was die anderen denken? Nimmt er Gemeinde Jesu ernst? Stellt diese Person sich in die Gemeinde Jesu? Lässt sie sich von der Gemeinde Jesu prüfen? Jeder Christ muss so mit und mit anderen leben, dass sein Leben einsichtig ist. Er muss also in seiner Lebensweise durchschaubar, anschaubar, kontrollierbar sein. Lebt er so stark abseits? Das ist die Frage. Und dann wird er suspekt. Lebt er so stark abseits von der Gemeinde, dass keine anderen Christen in sein Leben hineinsehen können? Und man könnte jetzt schnell Namen nennen. Dann wird er bereits von dort her verdächtig, abgesehen von irgendetwas, das er sagt. Ist eine Bereitschaft da, geprüft zu werden? Wird Kritik untersagt oder sogar begrüßt? Bleibt das Gewissen des Hörers frei zu urteilen oder wird es unter Druck gesetzt? Wer bestimmt? Wir sind wieder bei der Frage der Autorität. Ein weiterer Komplex nach den Kriterien. Fragen wir nun nach dem Gegenstand der Untersuchung. Was wollen wir untersuchen? Genau was untersuchen wir, wenn neue Auffassungen, Meinungen, Lehren vorgebracht werden? Zuerst müssen die Aussagen des Vertreters der betreffenden Lehrmeinung untersucht werden. Worte. Gemeinde ist eine Wortgemeinde. Gott hat gesprochen. Die Gemeinde hört, spricht Gott nach. Die Bibel sagt, nach seinen Worten wird Gott einmal die Menschen beurteilen. Den Menschen. Die Prüfungskriterien sind hier dann Anwendung. Geht es um eine Gnadengabe, so werden seine Aussagen, die er über diese Gabe macht, geprüft. Wie hat er sie bekommen? Was sagt er vom Heiligen Geist, der sie gibt oder geben sollte? Und dann werden auch die Aussagen, die er durch diese Gabe macht, geprüft. Handelt es sich zum Beispiel um Weissagung, so ist zu fragen, ob über die Schrift hinausgegangen wird oder nicht. Wird der einzelne Gläubige so verpflichtet, dass ihm die Freiheit persönlich vom Geist geführt zu werden, dass ihm die Freiheit persönlich geführt zu werden genommen wird? Besonders schwerwiegend ist der Fall zu betrachten, wo der Geber der Botschaft mit dem Redner verquickt wird. Der da spricht, verquickt wird mit dem, der die Botschaft gegeben haben soll. Wir denken daran, dass Geister durch Menschen sprechen, auch wir. Alles, was wir sagen, sollte geschenkt sein. Aus welchem Geist kommt das? Und wenn es eine unmittelbare Botschaft sein soll, also eine starke Weissagung, so spricht der Herr, heißt es dann oft. Dann ist die Frage, wie stark identifiziert er sich damit? Denn wenn er sagt, so spricht der Herr, dann macht er sich zum unmittelbaren Sprachrohr Gottes. Handelt es sich um ein übernatürliches Reden in einer anderen Sprache, so ist wieder die Aussage zu prüfen. Nicht schriftgemäß ist die Sache, erstens, wenn die Aussage, das heißt die Sprache, nicht verständlich gemacht wird, dann wird es die ganze Sache suspekt. Zweitens, wenn es sich um prophetische Aussage handelt, das heißt, wenn jemand in einer Sprache spricht, es wurde übersetzt, das heißt angeblich, und diese Botschaft, die dann in Klartext in Deutsch zu uns kommt, diese Botschaft ist nicht ein Gebet, sondern eine Prophetie, das heißt, scheint ein Wort Gottes an Menschen zu sein. Wenn das der Fall ist, dann ist die Sprache unecht. Denn Sprachenrede in der Schrift ist Gebet, nicht ein Reden zu Menschen, sondern ein Reden zu Gott. Paulus trennt die zwei Gnadengaben, der Sprachenrede und der Prophetie, konsequent voneinander, auch nach 1. Korinther 14, den Versen 4 und 5, wo er scheint, eine Konzession zu machen. Wenn es übersetzt wird, dann wäre es eine Ausnahme eventuell. Nein, er bleibt dabei, dass es übersetzt wird, ist schön, das ist notwendig, aber das macht es noch nicht zu einer Prophetie. Das macht es nur verständlich. Es bleibt aber Gebet im Wesen. Das macht er dann klar im Verlauf des Kapitels. Mit anderen Worten, die Verse 4 und 5 können nicht gebraucht werden, um zu lehren, dass Sprachenrede auch Prophetie sein kann, das heißt Reden Gottes zu Menschen. Drittens, ist die Sprache bedenklich, beziehungsweise die Angelegenheit, wenn der Redner sich nicht selbst beherrscht. Da der Heilige Geist gerade die Selbstbeherrschung fördert als Frucht des Geistes. Viertens, übrigens, der Mann, der die Zungenbewegung nach Europa brachte, Barrett, sagt selbst, als er die Gabe bekam, was immer das war, das Zungenreden, nach seiner Meinung, dass sein Kinn, Kiefer, gleichsam von einer anderen Macht bestimmt war. Er musste gleichsam sprechen. Er hatte also die Selbstbeherrschung verloren. Er fand das natürlich gut. Ja, jetzt war er einem anderen ausgeliefert und das ist ja gemütlich. Viertens ist die Sache suspekt, wenn es als Zeichen des Geistempfangs bzw. der Geisterfüllung dienen soll. Wenn eine Sprache als Zeichen der Geisterfüllung dienen soll, oder gar als Geistempfang, dann darf man hier die Sache als fragwürdig hinstellen und als eine Irrlehre hinstellen. Johannes mahnt, glaubt nicht jedem Geist. Auch hier müssen Aussagen an der Schrift gemessen werden. Sowohl als die Aussage muss nun bei aufkommendem Neuen auch der Lebenswandel geprüft werden. Nicht nur der Lebenswandel, ob er ein christlicher ist, denn er resultiert aus der Lehre, die er hat, sondern auch die Verbindungen, die dieser pflegt, müssen geprüft werden. Manchmal scheint die Sache durchaus in Ordnung zu sein, aber eine solche Person, bei der wir etwas nervös geworden sind, etwas unsicher geworden sind, da müssen wir fragen, welche Verbindung hat sie? Und da merken wir, dass die Verbindungen ungut sind. Und da vermuten wir schon, dass von dort her etwas hier ins Bild gekommen ist, in die Geschichte hineingekommen ist. Personale Verbindungen sollten geprüft werden, besonders heute. Paulus legt Wert auf die Art von Gesellschaft, die einer pflegt, in 1. Korinther 15. Schlechte Gesellschaft hat ihre Folgen. Wird Kontakt gepflegt mit solchen, die falsche Lehre vertreten, dann ist das wenigstens verkehrt. Wie haben wir uns nach der Prüfung zu verhalten? Nehmen wir an, wir haben jetzt geprüft. Wie verhalten wir uns jetzt? Nehmen wir zuerst den Fall der biblischen Lehrmeinung. Nehmen wir an, wir haben geprüft und es handelt sich um etwas Biblisches. Wie verhalten wir uns? Wenn das Ergebnis der Prüfung positiv war, so soll man dankbar sein für bessere Einsicht. Denn wir waren ja vorhin anderer Meinung. Und jetzt muss ich feststellen, er hat die richtige und ich habe die falsche. Dann muss ich doch dankbar sein, dass ich jetzt eine Möglichkeit habe, mich zu korrigieren. Ich bin dankbar für bessere Einsicht und soll diese Einsicht beherzigen und soll sie einbauen in mein Denkganzes. Wir sollten bereit sein, von anderen zu lernen, auch wenn der Weg etwas merkwürdig zu sein scheint. Und wenn das der Fall ist, sollten wir auch dankbar sein. Nehmen wir den anderen Fall. Es ist eine Lehrabweichung, aber sie ist nicht zentraler Art. Sie ist aber eine Meinungsverschiedenheit punkto Lehre, Aussagen der Heiligen Schrift. Aber sie ist nicht zentraler Art, das haben wir jetzt festgestellt. Meinungsverschiedenheiten nicht zentraler Art dürfen die Gemeinschaft nicht durchbrechen. Die Gemeinschaft als solche. Das sagt die Schrift deutlich. Die Gemeinschaft darf und soll aufrechterhalten bleiben. Ein klassisches Beispiel haben wir in Römer Kapitel 14. An welchen Tag soll man ehren und vorziehen, besonders heiligen? Darüber kann man verschiedener Meinung sein. Wenn man meint, es müsste der Sonntag sein als Auferstehungstag, wie verhalte ich mich, wenn ich nach Israel komme, wo Brüder und Schwestern sich am Samstag treffen? Finde ich das gerechtfertigt? Nun mag ich andere Meinung sein, und wir sind jetzt es gibt verschiedene Lehrmeinungen darüber. Ich mag der Meinung sein, nein, auch in diesem Lande, gerade weil dort der Sabbat so gefeiert wird, sollte ein Christ bereit sein, herauszustechen und sich für Jesus an dieser Stelle zeigen. Das mag meine Meinung sein. Sie ist nicht meine Meinung, aber nehmen wir einmal an, das wäre sie. Dann hätte ich hier einen Fall einer Meinungsverschiedenheit. Also, aber es ist nicht eine Zentrale. Ich könnte immer noch bereit sein, sie als Christen anzunehmen, obwohl ich nicht ihrer Meinung bin. Ja. Wir können Gemeinschaft haben. Ich war kürzlich als Redner in einer Situation, wo die Kindertaufe vertreten wurde. Ich teile durchaus nicht diese Ansicht. Aber ich kann die Gotteskindschaft der Brüder, mit denen ich arbeitete, nicht absprechen. Und ich teile manches, sehr Fundamentales, mit ihnen. Und wir haben gemeinsame Anliegen und im persönlichen Gespräch habe ich mich gefreut über Äußerungen und so weiter. Aber wir müssen also nicht auseinandergehen, weil der eine oder dem anderen das Christsein abspricht. Das wären also Beispiele von nicht zentraler Art. Zentral heißt, dass das Christsein abgesprochen werden müsste. Das ist also etwas grundsätzlich Fundamentales. Allerdings ist hier wiederum zu fragen, wer hier im Gespräch ist. An die Führung der Gemeinde werden höhere Forderungen gestellt als an andere Christen. Jemand, der in der Führung der Gemeinde Jesu ist, sollte mehr in der Lehre der Heiligen Schrift zu Hause sein und klar stehen als ein anderer. Als ich an der Akademie in Basel diente, sagte sich der Rektor, in einigen Disziplinen, in einigen Fächern kann ich einen Dozenten holen, mit dem ich nicht in allen Fragen eines Sinnes bin, einer Meinung bin. Zum Beispiel in geschichtlichen Fragen, Theologiegeschichte, Kirchengeschichte. Und wir waren uns als Professoren durchaus nicht in allen Fragen einig. Aber der Rektor meinte, er könne also verschiedene Männer verschiedener Meinung holen, wenn sie wenigstens auf dem Gebiet zuverlässig waren. Und vor allem, diesen gemeinsamen Nenner mussten wir alle unterschreiben können, dass die Heilige Schrift unfehlbar und vollkommen zuverlässig war. Und darin waren wir uns auch alle einig. Und wir fanden uns da auch, ohne weiteres. Aber in anderen Fragen waren wir uns nicht immer einig. Und dann sagte er sich, in der Dogmatik muss ich aber jemanden haben, mit dem ich einig gehen kann. Denn er war verantwortlich. Ja. Da war es für ihn etwas schwerer gewesen, jemanden zu finden. Denn in der Systematik geht es um eine breite Palette biblischer Wahrheiten. Und da kann man es sich nicht leisten, so schnell leisten, an irgendeiner Stelle anderer Meinung zu sein. Denn hier geht es um das Ganze. Deshalb wurde ich auch zugelassen, obwohl ich nicht promoviert hatte. Ich wäre nie in Frage gekommen als Hochschullehrer. Aber ich hatte auf diesem Gebiet gearbeitet und wir hatten uns gekannt. Und dann wurde ich einfach eingesetzt, provisorisch, und blieb dann einige Jahre, 10 Jahre. Das ist ein Beispiel, dass man also unterscheiden muss. Oder nehmen wir unsere Gemeinde in Basel. Für jemanden, der in der Leitung war, war es sehr wichtig, dass wir uns trafen in den biblischen Fragen. Und es war auch wichtig, dass wir in fast allen Fragen eines Sinnes waren. Aber was die Lehre betraf, was die Verkündigung betraf, da konnten wir schon einmal jemanden zulassen, mit dem wir nicht notwendigerweise in allen Dingen einig waren. Allerdings stellten wir schon einige Richtlinien auf für die Verkündigung, nicht für die Mitgliedschaft, wir hatten keine und wir stellten auch keine besonderen Richtlinien auf. Wir hatten Gemeinschaft mit Gläubigen, aber die waren sehr verschiedene Auffassungen. Wir waren ja eine internationale Gemeinde. Wir haben also Redner gehabt, die nicht an das tausendjährige Reich glaubten, wenigstens einen. Aber er war bereit, dieses nicht in den Vordergrund zu stellen. Er hat nie darüber gesprochen, er hat nie darüber gepredigt. Und seine Botschaft war gut, er hat eine sehr gute Botschaft, eine aufbauende Botschaft. Aber er käme nicht in Frage als leitende Person in der Gemeinde. Wir waren nicht selber derselben Meinung, aber wenn jemand in die Leitung der Gemeinde kommt, da muss man schon etwas mehr prüfen, wer kommt hier in Frage. Man muss also, wenn man Gemeinschaft haben will, sich fragen, in welcher Weise kann ich Anbetungsgemeinschaft oder allgemeine christliche Gemeinschaft haben und in welchem Maße können wir zentrale Arbeitsgemeinschaft haben. Das ist noch ein Unterschied. Einige wegweisende Texte wären hier vielleicht eine Hilfe. Römer Kapitel 14 und 15. Sie dürfen die Stellen, die Kapitel aufschlagen. Wir werden sie nicht ganz lesen. Wissen Sie, wie lange das dauern würde, sie zu lesen? Etwa 10 Minuten. Es braucht etwa 5 Minuten durchschnittlich, ein Kapitel zu lesen. Also, man kann sie parat haben. Und jetzt will ich einiges aus diesen Kapiteln anwenden oder herausnehmen. Was kann man aus diesen Kapiteln lernen? Man kann aus diesen Kapiteln lernen, erstens, unreife Christen sollen angenommen und getragen werden, selbst wenn man durch sie zu leiden hat. Kapitel 15, die ersten Verse. Der reife Christ soll den Unreifen nicht verachten, Anfang des 14. Kapitels. Und der Unreife soll den anderen nicht richten. Das macht einen erheblichen Teil des Kapitels 14 aus. Jeder soll den anderen annehmen, Kapitel 15, Vers 7, weil Jesus jeden von uns angenommen hat. Über Meinungen soll man nicht streiten. Paulus legt dem Reich Gottes Arbeiter besonders nahe, an einer anderen Stelle, der Knecht des Herrn soll nicht streiten. Er hat zu kämpfen, aber nicht fleischlich zu streiten. In Kapitel 14, Vers 4 lesen wir, wer fällt, wird vom Herrn aufgerichtet werden. Er kann vom Herrn aufgerichtet werden. Aber der Text steht in der reinen Zukunftsform. Er wird, der Herr wird ihn aufrichten. Und das finde ich herrlich. Das ist eine Zusage, eine Verheißung, eine wunderbare. Ferner lernen wir, Ende Kapitel 14, jeder sollte seiner Meinung gewiss sein. Über Speisen und Feiertage, Anfang Kapitel 14, mag man verschiedene Meinungen haben. Dieses setzt allerdings eine Untersuchung des Standpunktes voraus. Sonst kann man seiner Meinung nicht gewiss sein. Ja? Wenn man seiner Meinung gewiss sein soll, dann heißt es, ich werde die Sache zu untersuchen haben. Und vielleicht werde ich dann meiner Meinung nicht so gewiss, dass ich sie dann ändern muss. Man mag zwar eine übernommen haben und ruhig darüber sein, aber das heißt nicht, dass man darüber schon Gewissheit hätte. Man muss Gründe haben für seinen Standpunkt. Wenn also Paulus sagt, jeder sei seiner Meinung gewiss, dann impliziert das Hausaufgaben. In Meinungsverschiedenheiten ist das maßgeblich, dass man den Herrn vor Augen hat, den ersten Teil des Kapitels 14, und nicht sich selbst, dass man dem Herrn dient. Und das lobt Paulus, der diesen Tag, der da dieses ist, der dankt, der das ist, der dankt auch dem Herrn. Und das ist ja das Wichtige. Das prangert er nicht an, das lobt er. Das ist maßgeblich, dass man den Herrn vor Augen hat und nicht sich selbst. Dass man dem Herrn dient und nicht sich selbst. Zu viele Meinungsverschiedenheiten stehen im Zeichen der Abhängigkeit von Menschen oder gar von Portemonnaie. Vor dem Herrn ist jeder in Leben und Tod verantwortlich. Etwa Mitte Kapitel 14. Man soll auch darauf achten, dass eine eigene Handlung einen Bruder nicht dazu verleitet, sein Gewissen zu verletzen. Darum geht es beim Ärgernis, den anderen nicht durch meine Handlung dazu zu verleiten, sein Gewissen zu verletzen. Das ist dann wohl eher im zweiten Teil des Römer Kapitel 14. Der Weg zur Korrektur eines Gewissens geht aber über die Information, über Fakten. Hat man aber noch nicht genügend Fakten in der Hand, wird sein Gewissen, sagt Paulus, in einem unreifen Stadium sein. Er wird dann schwach sein. Paulus sagt, das Reich Gottes in der gegenwärtigen Zeit ist nicht irdischer Substanz. Es kommt letztlich auf diese Werte darauf an, und nicht auf Essen und Trinken. Das heißt, auf geistliche Werte darauf an und nicht auf Essen und Trinken. Harmonie und Wachstum in der Gemeinde, diesen soll man nachjagen, zweiter Teil von Kapitel 14. Dem, das zum Frieden dient und zur Erbauung. Verletzung des Gewissens schädigt das geistliche Leben, zerstört, sagt Paulus. Ich glaube, das ist gegen Ende von Kapitel 14. Sollte das Gewissen fehlerhaft in der Orientierung sein, und das ist merkwürdig, so muss es dennoch respektiert werden, auch wenn es falsch meldet. Aber er soll nach seinem Gewissen handeln, denn es ist gefährlich, nicht nach seinem Gewissen zu handeln. Das ist so wichtig, so zentral. Nur soll man bereit sein, ganz objektiv sich den Fakten auszusetzen. Sollte das Gewissen in der Tat fehlerhaft in der Orientierung sein, so wird es durch Erkenntnis, Tatsachen, Wahrheit korrigiert. Erkenntnis kommt durch geschichtliche, göttliche Offenbarung, durch die Schrift. Jeder soll, sagt der Apostel, auf das Ziel der Gemeinde ausgerichtet sein. So zu denken lernen, Kapitel 15, wie Christus dachte oder denkt und zum Lobe Gottes da zu sein. Kapitel 15, etwa 6 und 7 da, ja 8 in den Versen dort. Damit wir alle mit einem Munde Gott verherrlichen. Das ist das Anliegen. Die nächste Stelle wäre 1. Korinther 1. 1. Korinther 1. Dort sind es die Verse 10 bis 12. Das dauert nicht so lange, sie zu lesen. Ich rufe euch aber auf, Brüder, bei dem Namen unseres Herrn und deres Jesus Christus, damit ihr alle dasselbe sagt und nicht Spaltungen unter euch seien, ihr aber aufeinander eingestimmt sein möchtet, in derselben Denksinnesrichtung. Ein interessantes Wort, das Paulus dort gebraucht. Und in derselben Auffassung, denn es wurde mir in Bezug auf euch angezeigt, meine Brüder, von denen um Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich spreche von diesem, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich bin des Kephas, ich des Christus. Was kann man aus diesen Versen lernen? Dreierlei. Einmal, hier geht es um verschiedene Reich-Gottes-Arbeiter, zu denen man sich hält. Paulus sagt, das ist Parteiwesen. Er sagt, Treue und Liebe zu Lehren des Evangeliums sollen nicht Anlass zu Dissonanz geben. Treue zu Lehren und Lehren des Evangeliums sollen nicht Anlass zu Dissonanz geben. Zweitens, man soll auf das achten, was die Lehrer gemeinsam haben in der Lehre. Auch danach trachten, dass die Lehre in der Gemeinde einheitlich ist. Und drittens, zu sagen, was hier auf Lokalebene verboten ist, sei auf übergemeindlicher Ebene erlaubt, wäre verkehrt. Ein Evangelist hat einmal gesagt, Paulus hätte gesagt, es müssen Parteien unter euch sein. Und hat es also für gut geheißen, dass wir für die verschiedenen Denominationen hätten. Das ist nicht, was Paulus sagt. Das ist ähnlich, wie wenn Gott Irrlehrer schickt, um sein Volk zu prüfen. Es muss dieses, denn das Falsche gibt es, und wir müssen in Begegnung mit dem kommen, damit es sich herausstellt, ob wir echt seien oder nicht. Das muss herausgestellt werden. Es ist nicht gut, dass schon deshalb, weil es auf uns zukommt oder wir ihm ausgesetzt sind. Dadurch ist es noch nicht gut zu heißen. Paulus heißt keineswegs gut, dass der eine sich zu Apollos hält und der andere zu ihm und der andere zu Christus. Oder dass man zu Christus hält, ist natürlich gut. Aber nicht, dass man sich zu Menschen hält. Aber er weiß, dass es eine Prüfung ist. Und an dieser Prüfung stellt sich heraus in Korinth, wer echt ist, wer wirklich sich zu Christus hält und nicht noch oder nicht nach einem anderen sich ausrichtet. Gut, sagt man, also man sagt zum Beispiel, dies war auf innergemeindlicher Ebene. Das war gerügt, aber auf übergemeindlicher Ebene, das müsste es geben, dass es verschiedene Denominationen gibt. Da verkennt man das Wesen der Gemeinde. Es gibt in der Schrift keinen Unterschied zwischen, es gibt keinen Unterschied zwischen Universalgemeinde und Gemeinde am Ort. Ein Theologe sagt uns, diese Unterscheidung zwischen allgemeiner Gemeinde und Gemeinde am Ort ist eine, die erst später aufgekommen ist. Irgendwann hat jemand das einmal so gesagt und es haben andere nachgesagt. Aber die Schrift kennt das nicht. Wir lernen in der Apostelgeschichte, dass alle Christen, das ist zum Beispiel in Jerusalem, da bekehren sich Tausende von Menschen. Da gibt es also viele Christen, aber die Zahl dieser Christen, sofort wenn sie sich bekehren, ist identisch mit dem, was dort Gemeinde heißt. Lukas geht sogar so weit, dass er sagt, mit der Rettung kamen sie zur Gemeinde. Mit der Rettung. Zur Gemeinde in Jerusalem, nicht erst mit einer anschließenden Aufnahme, mit der Taufe zum Beispiel. Die Theorie von Onken hat sehr viel für für Verwirrung gesorgt, dass erst mit der Taufe und dann anschließenden Annahme man Mitglied der Gemeinde würde. Gemeinde Jesu ist alles, was Christ ist. Und es gibt keinen Unterschied zwischen sichtbarer Gemeinde und unsichtbarer Gemeinde. Die Gemeinde ist immer sichtbar und sie ist immer unsichtbar. Es hängt davon ab, ob das Unsichtbare an der Gemeinde Jesu sich durch das Sichtbare zeigt. Hier ist Gemeinde Jesu vertreten, bei jedem, der Christ ist. Aber wenn sie jetzt alle muckstille sitzen und nichts machen, auch nicht mit den Augen, dann ist Gemeinde Jesu unsichtbar, verhüllt durch Körper. Aber sobald sie sich bewegen im Zeichen dessen, was sie hören oder bedenken, und diese Bewegung im Zeichen ihrer Liebe zu Jesus stattfindet, dann wird Gemeinde sichtbar. Ja. Dann sieht man Freude, man sieht Frieden, Einvernehmen und so weiter. Der Christus ist einer. Und zu sagen, dass Uneinigkeit unter Christen an einem Ort etwas anderes sei als Unabhängigkeit, als Uneinigkeit in der globalen Gemeinde, ist verkehrt, weil das dieselbe Gemeinde ist. Ein anderes Beispiel. Ich besuchte einen Prediger einer Richtung, die ich kennenlernen wollte, und er war so freundlich und stellte sich bereit zu einem Gespräch, nahm sich Zeit frei. Und er erzählte so aus ihrem Gemeindeleben, und auch davon, dass nicht jeder einverstanden wäre mit dem, was sie vertreten würden. Aber er sagte, wenn jemandem was nicht gefällt oder es ihm nicht passt, dann soll er dann eine andere Gemeinde suchen. Wissen Sie, dass es diese Gemeinde nicht gibt? Es gibt keine andere Gemeinde. Es gibt nur eine Gemeinde. Eine andere Gemeinde zu suchen hieße, eine Nicht-Gemeinde zu suchen. Oder seine Gemeinde ist nicht Gemeinde Jesu. Er sprach von seinem Verein. Aber wenn er diese Worte sagt und ich sie von der Schrift her zu verstehen habe, dann antworte ich, die gibt es nicht, Bruder. Wenn du Ansichten hast, über wie Christen sich zu verhalten haben, dann gelten diese Ansichten für alle Christen. Sonst wirst du des Pluralismus schuldig. Du sagst, Wahrheit für euch ist dieses und Wahrheit für einen anderen wäre das. Du bist zwar nicht seiner Meinung, aber du lässt es stehen. Du sagst zu diesem Christen, der nicht mit euch Gemeinschaft haben darf, und du sagst, er ist ein Christ, aber du sagst, er darf nicht mit dir Gemeinschaft haben, weil du eine Schranke aufgestellt hast. Und du sagst, er darf sich jetzt einer anderen Gemeinde suchen. Du betrachtest ihn also nicht als einen Heiden. Er teilt also die Gemeinde Jesu auf. Und das darf nicht sein. Das sind sehr ernste Angelegenheiten. Wir dürfen nicht zu schnell Schlussfolgerungen ziehen, die nicht auf der Schrift beruhen. Eine solche Aussage dieses Evangelisten war also unverantwortlich. Das heißt, so wenig wir Uneinigkeit unter uns in einer Gemeinde am Ort dulden dürfen, so wenig dürfen wir sie dulden überhaupt in der Welt. Wir dürfen uns nicht zufrieden geben über diese starke Uneinigkeit, die wir erleben. Wir müssen beten. Wir müssen danach hinarbeiten, dass wir alle eines Sinnes sind. Epheser Kapitel 4. Und dass wir alle eines Tages gleichgesinnt sind. Ob das kommt, wissen wir nicht. Aber dahin sollen wir arbeiten. Das ist unser Ziel. Damit sollten wir uns nicht zufrieden geben, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber ich will auf die Fragen eingehen. Und ich nehme an, dass durch die Fragen, die vielleicht noch im Kreis sind und akustisch gestellt werden wollen, einiges noch geklärt werden könnte. Denn es ist mein Anliegen, dass ich die Fragen beantworte, die im Raum sind und nicht andere. Ich habe einmal gehört, dass ein Diplomat jemand ist, der, wenn er eine Frage des Journalisten oder des Pressevertreters nicht beantworten kann, dann beantwortet er einfach eine andere. Und das soll jetzt nicht der Sinn der Sache sein. Aber ich möchte, bevor ich auf die Fragen eingehe, doch gewisse Grundlinien aufzeigen, was die Mitarbeit betrifft, oder das Zusammenleben als Christen. Die Frage, mit wem haben wir Gemeinschaft, ist verbunden mit der Frage, mit dem können wir nicht Gemeinschaft haben. Wann trennen wir uns? Das ist eine Frage. Und in der Frage der Gemeinschaft, und wenn diese in Frage gestellt ist, scheint mir, hätten wir vier Doppelaspekte zu beachten. Erstens, wir erkennen einen Christen überhaupt, ob er Christ ist oder nicht, und ob er ein guter Christ oder nicht ist, an zwei Stellen. Das sollte einmal klar sein, wenn wir uns fragen, mit wem kann ich Gemeinschaft haben. Nämlich an dem, das er sagt, am Wort. Die Schrift legt großen Wert auf das, was wir sagen, bekennen. Und an diesem kann man zum Teil erkennen, ob er Christ ist oder nicht. Das ist das wichtigste Element, wenn jemand gerade Christ geworden ist. Es liegt noch kein Wandel vor. Er ist ja eben Christ geworden. Und dort müssen wir uns dann richten nach dem, das er bekennt. Wenn dieses Bekenntnis eins zu Jesus Christus ist, wie die Schrift es uns mitteilt, dann wird er getauft nach der Schrift, auf sein Bekenntnis. Es wird nicht gefragt nach seinem Wandel, denn er hat noch keinen Wandel. Und er wird sofort getauft auf dieses Bekenntnis hin. Stellt es sich aber heraus, dass sein Wandel nicht aus diesem Bekenntnis nicht entspricht, dann muss sein Bekenntnis in Frage gestellt werden. Und dann kann es vorkommen, dass er als Nicht-Christ nicht zur Gemeinschaft gehört. Also am Wort und am Wandel oder am Bekenntnis und an der Frucht misst man jemandes Christsein. Zweitens haben wir das Paar Leitung und Gemeinde. Es muss ein Unterschied gemacht werden zwischen der verantwortlichen Leitung, die tragen mehr Verantwortung und die sind auch entscheidend. Und es ist nicht so einfach, eine Leitung loszuwerden, wenn sie schlecht geworden ist. Es kann vorkommen, dass das Gros einer Gemeinde gesund ist, aber die Leitung krank ist. Die Leitung ist ein sehr wichtiger Faktor in der Frage, mit wem kann ich Gemeinschaft haben. Da entscheidet sich sehr viel. Und wenn man mit der Leitung nicht einverstanden ist aufgrund der Heiligen Schrift, kann das zu einer Zäsur führen, zu einer Trennung der Gemeinschaft. Es gibt Christen, mit denen können wir dann immer noch Gemeinschaft haben, auch was die Lehre betrifft oder Wort und Wandel betrifft. Es ist entscheidender bei der Leitung, als es bei anderen ist. Die Bibel scheint eine Menge von Unwesen noch stehen zu lassen im Raum der Gemeinde, ohne dass man sich unbedingt trennen müsste. Aber bei der Leitung ist eine große Verantwortung zu sehen. Ein drittes Paar, auf das Rücksicht zu nehmen ist, sind die zwei Arten von Gemeinschaft, die ich schon erwähnt habe. Arbeitsgemeinschaft und christliche Gemeinschaft schlechthin. Es gibt manche Christen, mit denen kann ich nicht zusammenarbeiten, weil die grundsätzlichen Fragen zu verschieden sind. Ich könnte ihnen nicht das Ergebnis meiner Arbeit anvertrauen. Und das ist zwar fast gegeben, wenn man zusammenarbeitet. Dann hat man gemeinsame Verantwortung. Was der eine tut, kommt in den Verantwortungsbereich des anderen. Aber es gibt Christen, mit denen ich nicht zusammenarbeiten muss, aber ich kann mit ihnen Gebetsgemeinschaft haben vielleicht oder mit ihnen zum Gottesdienst gehen und dort gemeinsam singen und so weiter. Es hat nicht dieselbe Tragweite. Und letztlich unterscheiden wir, wie ich schon in meinen Ausführungen mitteilte zwischen Grundfragen, die das Christsein betreffen, und anderen Fragen, bei denen wir nicht so schnell schließen müssen, dass wir es mit einem Nichtchristen zu tun haben, entweder war er nie Christ oder abgefallen, sondern wir anerkennen ihn als Christen, aber wir können nicht dieselbe Art von Gemeinschaft haben. Noch etwas zu den Texten über sogenannte Gemeindezucht. Mir gefällt der Ausdruck nicht, er ist vielleicht nicht ganz verkehrt, denn das Vorgehen mit Menschen, die sündigen oder ein falsches Bekenntnis haben, ist zum Teil eine Strafe, aber ich mag den Ausdruck Gemeindezucht nicht so stark, denn er riecht zu sehr nach der hierarchischen Kirchenform. Und dennoch müssen wir unterscheiden in den Texten. Es gibt verschiedene Stufen der Gemeinschaft, wie schon angedeutet. Matthäus 18 wird sehr schnell angeführt. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt. Aber zwischen Sündigen und Sündigen ist noch ein Unterschied. Und es ist zu fragen, welche Sünde, von welcher Art von Sünde ist hier die Rede? Denn das Resultat der Untersuchung ist sehr, sehr radikal. Wenn dieser Mensch, der gesündigt hat, nicht Buße tut, gilt er als Heide, als Nichtchrist. Und das ist eben nicht der Fall bei jedem, der nicht Buße tut, über irgendeine Sünde. Denn es gibt manche Christen, die nicht einsehen, dass sie gesündigt haben, aber man kann sie immer noch als Christen anerkennen. Man kann also Matthäus 18 nicht gleich oder zum Modell machen für sämtliches Vorgehen in diesen Fragen. Wie wird Gemeinde fertig mit solchen, die eventuell ausrangiert werden müssen? Da müssen wir weitere Texte berücksichtigen. 1. Korinther 5 ist ein Fall, wo ein Mensch zwar schwer gesündigt hat, aber er wird noch als Christ anerkannt. Hoffnung, dass er Buße tut. Und nach dem zweiten Brief scheint er Buße getan zu haben. Und Paulus empfiehlt, dass man ihm wieder Liebe zeigt. Er ist also zur Umkehr gekommen. Der Fall dieses Textes ist also nicht so radikal wie Matthäus 18. Dann haben wir eine weitere Stufe, die noch sanfter ist oder nicht so radikal ist. Und da haben wir die Texte im zweiten Thessalonicher Brief und auch einige, glaube ich, im ersten Thessalonicher Brief. Da haben wir es mit Menschen zu tun, zum Beispiel, die nicht arbeiten wollen oder mit Menschen, die unordentlich leben. Da muss man sich zum Teil von ihnen entfernen, aber man betrachtet sie immer noch als Brüder und Schwestern. So sagt es Paulus, betrachtet ihn dennoch als einen Bruder. Das ist also eine sehr schwache Form von Disziplin. Wir müssen also unterscheiden in diesen verschiedenen Stufen. Aber grundsätzlich betrachten wir Wort und Leben oder Bekenntnis und Leben. Wir fragen uns, hat es sich mit einer Führungsperson zu tun oder mit jemandem anderes in der Gemeinde? Wir fragen, um welche Art von Gemeinschaft handelt es sich? Welche Art von Gemeinschaft entziehe ich? Wie weit gehe ich im Umgang mit ihm? Und ist es eine Grundfrage oder nicht? Das sind verschiedene Aspekte.